Herzlich willkommen zu Was Heldentum, Blutsbrüder. Dieses Format ist eine Kooperation mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf meine heutigen Gäste vorstellen. Frau Dr. Anne Drecht, Molekularbiologin und stellvertretende Leiterin der zentralen Herstellung beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Hallo Anne, grüß dich.
Hallo.
Dann haben wir Sebastian Fechner, Gruppenleiter Vollblutverarbeitung. Ja, hallo, grüß dich.
Hi,
Sebastian.
Servus.
Servus. Und bei uns, allseits bekannt, Patrick Nuhr, Pressesprecher beim Blutspendedienst des BRK. Hallo Patrick.
Hallo.
Wo sind wir hier gerade, Patrick?
Wir befinden uns tatsächlich im Herzstück der Blutspende in Bayern, im Herzstück des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes. Wir sind im wunderschönen Wiesentheid in unserem Produktions- und Logistikzentrum. Hier findet so ziemlich alles statt, was passiert, nachdem die Spenderin oder der Spender das Blut abgegeben hat. Dann, wie schon öfters erwähnt, in Folgen davor sind wir eben nicht nur diejenigen, die das Blut einsammeln, sondern wir sind de facto pharmazeutischer Hersteller. Wir sind auch diejenigen, die dann im Endeffekt das Arzneimittel, das Blutpräparat herstellen.
Das hat er gut gesagt, ne? Einfach eine gute Zusammenfassung.
Das yep, alles korrekt soweit, ja.
Alles korrekt.
Und, ist gut.
Und wir haben, wenn es einer weiß, dann du. Und wir haben auch gerade eine Führung erhalten. Patrick kennt sich natürlich auch super aus, war schon des Öfteren bei euch. Ich zum ersten Mal. Es war hochspannend, hochinteressant. Schon mal vielen Dank, dass ich diese Führung von euch beiden bekommen habe. Lasst uns daher diesen Weg der Blutspende hier in Wiesentheid einmal nachzeichnen, einmal aufzeigen, gerade für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Blutspende wird abgegeben und wird dann vor allem so Richtung Abend hierhin transportiert aus ganz Bayern. Das ist jetzt mal so mein Einstieg, da haben wir auch vorhin angefangen. Da geht's erstmal los, oder?
Genau, alle Blutspenden aus Bayern kommen zu uns nach Wiesentheid, abends, nachts, werden hier angeliefert, gecheckt, in unseren Produktionsraum gebracht und dann startet am frühen Morgen die weitere Verarbeitung.
Ja, in diesem Prozess sind wir jetzt eben komplett abgelaufen. Das ist jetzt nicht mal eben so, komm mal her, Plasma links, Erythrozyten rechts, sondern da ist schon ein bisschen was dahinter. Und das hat mich, wie gesagt, sehr beeindruckt. Es ist angekommen und jetzt gibt es schon einmal, und du hast es vorhin so, ich weiß nicht an, ob wir es jetzt nochmal genauso reproduzieren können, aber ich glaube schon, dass man einmal genau diese drei Produkte, so nenne ich sie mal, aufteilt und auch gerade von ihrer zeitlichen Verfügbarkeit einteilt.
Genau, wir haben aus der Vollblutspende bei den mobilen Terminen stellen wir am Ende drei Produkte her. Das Plasma, Erythrozytenkonzentrat und das Pool-Thrombozytenkonzentrat. Mhm. Die werden aufgetrennt und können wir unterschiedlich lang lagern. Und da ist auch ein Grund, warum sie aufgetrennt werden, dass wir sie eben spezifisch nach Produkt lagern können, wie es dafür optimal ist. Das Erythrozytenkonzentrat ist 42 Tage haltbar. Das Plasma können wir sogar 3 Jahre lagern. Und was am kritischsten ist, die Thrombozytenkonzentrate sind nur 4 Tage haltbar. Da ist es natürlich dann immer gerade über Feiertage, lange Wochenenden schwierig, die Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Mhm. Und wir haben auch erfahren, dass gerade die Bereitschaft zur Blutspende relativ hoch ist. Also momentan ist die Auslastung ist sehr gut, um das mal so zu formulieren. Ja, bitte weiter so. Und von dem her ist es natürlich auch so, dass mal, ja, von, sag gerne, wenn man das sagen darf, wie viele Beutel da so im Durchschnitt ankommen.
Genau, also wir reden immer so ungefähr von einer Tagesproduktion von 2000, die wir so bayernweit eben zu uns zentral bekommen. Hatten jetzt Anfang des Jahres erfreulicherweise auch schon 2600. Was aber dann natürlich für uns heißt, hier in Wiesentheid, innerhalb von 24 Stunden nach der Abnahme muss fertig verarbeitet sein, also eingelagert entsprechende Produkte. Das belastet die Mitarbeiter dann natürlich mal mehr, mal weniger, je nach Stückzahl.
Eigentlich gute Nachrichten, ne? Wenn man dann irgendwie, wenn mehr gespendet wird und mehr da sind, aber man sagt natürlich auch, wir wissen ja auch aus den vergangenen Folgen, du hast gerade gesagt, 24 Stunden bedeutet natürlich, ja, da muss man hier in Wiesentheid mal ein bisschen mehr Müssen wir mehr in die Zentrifuge gehen, sozusagen.
Das ist ja auch das, was vielen Leuten gar nicht klar ist. Ja. Also diese enorme Aufwand, diese enorm komplexe 24-Stunden-Logistik, die hier abgeliefert wird, zum Wohle aller,
ja.
Zum Gemeinwohl.
Ja, genau. Und das sollten wir nochmal herausstellen. Ich habe gerade schon Zentrifuge genannt. Das ist etwas, wo ich auch sehr begeistert war, wie das unten so funktioniert. Denn irgendwie müssen ja die drei Produkte, Anne, die du genannt hast, ja auch getrennt werden. Vielleicht ist das vielen bekannt. Mir war das eigentlich nicht so. Wie funktioniert denn das? Wie wird denn das geteilt? Weil das ist ja eigentlich so gefühlt alles zusammen, wenn das angeliefert wird. Also es ist alles zusammen, wenn das angeliefert wird. Und das funktioniert dann in einer Zentrifuge.
Genau, und die Zentrifuge, das kann man sich vorstellen, die dreht einfach ganz schnell den Beutel. Bisschen sagt man immer, Zentrifuge ist ein bisschen wie eine Salatschleuder, kann man sich so vorstellen. Und nach der Zentrifugation, nach der Trennung, werden die Bestandteile vom Blut nach ihrer Dichte, Größe aufgetrennt. Und dann hat man am Ende unten die roten Blutzellen, die Erythrozyten, in der Mitte den sogenannten Buffy-Coat, den man für die Thrombozytenkonzentrate braucht. Und oben hat man das gelbliche Plasma. Also man kann die Auftrennung dann auch richtig schön farblich sehen. Mhm.
Der nächste Schritt ist dann, dass man das ja auch dann trennen muss. Und da gibt es eine ganz tolle Maschine mit dem Namen
Separationsgerät.
Das Separationsgerät, genau. Und das fand ich auch ganz spannend, das können wir auch einmal kurz beschreiben, Sebastian, sodass man da genau rausziehen kann, was man braucht. Oben raus, unten raus und sag mal bitte in deinen Worten, was da funktioniert.
Genau, an der Separationsmaschine ist es eben der Fall, dass man genau das macht, also man separiert die einzelnen Bestandteile, sodass dass man an das zentrifugierte Vollblut durch Druck quasi an das Produkt randrückt, hat man sowohl nach unten als nach oben Öffner. Also man kann dann den Fluss entsprechend nach oben oder unten geben und somit eben das Plasma in dem verbleibenden Beutel, den Buffy-Coat, und nach unten halb gehen dann eben die Erythrozyten weg.
Mhm. Man kann sich das so vorstellen wie dann eine Trennschicht im Beutel, ne? Der Buffy-Coat. Also ist irgendwie dieses, wie geht der raus oder geht der überhaupt?
Der bleibt an sich in dem ursprünglichen Entnahmebeutel und dann hat man, was vielleicht vielen bei der Spende auch gar nicht auffällt, dass man nicht den einen Entnahmebeutel hat, sondern man hat da auch noch gleichzeitig drei leere Beutel dran. Also das ist von Anfang an eingeschlossenes System, einfach aus Sicherheitsgründen, damit nichts irgendwie unsteril wird. Und in diese anderen Beutel wird das dann eben bei der Separation abgepresst, was man bei der Zentrifugation aufgetrennt hat. Da ist es aber alles noch in einem Beutel. Am Ende muss es man, wenn man es dem Patienten geben will, ja aber in die verschiedenen Beutel auftrennen. Mhm.
Und dann haben wir einmal vor allem auf das auf den Buffy-Coat, können wir dann auch nachher nochmal kurz eingehen, weil vielleicht auch interessant ist, was damit passiert, wofür das auch dann genutzt wird. Aber da haben wir vor allem die größeren Mengen Erythrozyten und Plasma. Wenn ich jetzt an das Plasma denke, dann ist mir auch sofort aufgefallen, dass manche mal ein bisschen heller sind, manche mal ein bisschen dunkler. Liegt das an der Nahrung? Liegt das an der Flüssigkeitsaufnahme? Oder was haben wir da? Wo kommen die farblichen Unterschiede her?
Ja, man kann richtig sehen, bisschen was der Spender, die Spenderin vielleicht vorher gegessen hat. Also man kann, normalerweise ist das Plasma gelblich, schön durchsichtig. Und eben wenn gerade vorher eine sehr fetthaltige Speise gegessen wurde, sieht man das richtig gut im Plasma. Dann ist das so milchig, weiß. Ja. Wenn das ganz extrem ist, können wir es dann leider auch gar nicht verwenden.
Dann wird es auch sortiert. Und das ist auch ein guter Punkt. Natürlich wird da auch ganz, ganz streng darauf geachtet, was verwendet werden kann. Und das haben wir auch gesehen, wenn da etwas nicht stimmt, wenn das etwas unpassend ist, dann wird es auch von der Maschine natürlich aussortiert. Dann wird dann auch mal nochmal per Hand drauf geguckt, was sowieso immer passiert. Und ein ganz wichtiger Punkt, jede Packung, jeder Beutel wird getestet.
Richtig, also zeitgleich zu unserer Produktion wird auch in den Laboren getestet, im PCR-Labor oder in der Serologie wird auf verschiedene Infektionen getestet, zum Beispiel HIV, Hepatitis E. Genau, und natürlich wird auch bei jedem Beutel nochmal die Blutgruppe bestimmt.
So, dass man da auf der sicheren Seite ist, ganz klar. Ganz wichtig, ne, Patrick, also dass man da genau... Also gut, ist ja selbsterklärend, dass man dann den ganz allerhöchsten Standard an Sicherheit und Regulierung hat, damit da ja, dem Patienten am Ende, den es zugeführt wird, geholfen wird.
Was ja auch ein Vorteil ist aller Blutspenderinnen und Blutspender, wenn es dort Auffälligkeiten geben sollte, werden die Leute natürlich auch direkt benachrichtigt. Das heißt, man hat da immer noch so einen kleinen Test, jetzt sicherlich nicht vergleichbar mit dem klassischen Blutbild beim Hausarzt, aber man obliegt dann doch regelmäßiger Kontrolle als regelmäßiger Blutspender. Mhm. Und was ich vorher noch erwähnen wollte, eben diese Aufteilung ist ganz interessant, weil wir sagen ja immer, mit einer Blutspende bis zu 3 Leben retten. Stimmt. Und dem liegt das zugrunde. Also, dass wir einfach 3 verschiedene Präparate aus einer Blutspende herstellen können.
Ja, ja, total, total. Also absolut ganz wichtiger Punkt. Das war das Plasma. Das wird dann gefroren und wird dann auch in die Kühlkammer gebracht, in der wir auch waren, wo wir dicke Jacken angezogen haben. Da waren es über minus 40 Grad. Und das ist dann, du hast vorhin auch schon gesagt, das ist länger haltbar, ne? Über
genau, dadurch, dass das tiefgefroren wird und im Plasma ja auch keine Zellen sind, kann man das 3 Jahre theoretisch verwenden. Ganz so lang lagern wir es für gewöhnlich nicht, aber rein von den Regularien her könnten wir es 3 Jahre ausgeben.
Die Frage ist mir eben auch aufgekommen, als wir die Führung gehabt haben. Wenn ich jetzt mir das vorstelle, mein Blick geht ins Krankenhaus und dann haben wir einen Patienten und der bekommt dann gerade, also wenn ich ins Krankenbett schaue, dann ist bei mir im Kopf immer sind immer die Erythrozyten, also immer dieses rote, der rote Beutel hängt dann immer oben und bekommt man. Plasma braucht man genauso oft, genauso viel, hängt natürlich auch wahrscheinlich von der Erkrankung ab, aber was hat es damit auf sich, wann bekommt man was, vielleicht können wir da auch einmal kurz drüber sprechen.
Ja, also das häufigste Produkt ist tatsächlich das Erythrozytenkonzentrat. Das stellen wir genau oder wird in den meisten Fällen gegeben. Gibt aber ganz unterschiedliche Anwendungen. Wenn man jetzt ganz viel Blut verloren hat und einfach das Blutvolumen so gering ist, dann braucht man auch wieder Plasma, um einfach auch das Volumen wiederherzustellen. Was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass der häufigste Anwendungsgrund für die Blutprodukte tatsächlich Patienten mit Krebserkrankungen sind. Also gar nicht das, was man immer vielleicht so im Kopf hat mit den Unfällen, dort natürlich auch. Aber die häufigsten Sachen sind tatsächlich bei Krebserkrankungen, wenn der Patient zu schwach ist, selber Blutzellen herzustellen oder wenn die bei der Chemotherapie zerstört werden. Oder auch viele Operationen, zum Beispiel wenn man Herzerkrankungen hat, Herztransplantationen gehen auch kaum ohne Bluttransfusionen. Ja, in den Bereichen sehr viel. Unfälle natürlich auch, aber es sind sehr diverse Anwendungsgebiete. Komplikationen bei der Geburt, also es gibt viele.
Vom Säugling bis zum Greis, sagen wir immer, gibt es immer wieder Menschen, die auf Blutpräparate angewiesen sind. Also es lässt sich überhaupt nicht clustern, dass man jetzt sagt, zum Beispiel es sind nur alte Menschen oder nur, weiß ich nicht, eben nur ein bestimmtes Erkrankungsbild, dass das benötigt, sondern diese Palette ist, wie gerade angeführt, unglaublich breit.
Mhm. Und wann wird dann das Plasma grob angewendet? Wann braucht ein Mensch zusätzlich oder die Zufuhr von Plasma?
Gerade bei einem hohen Blutverlust, also wenn man viel Volumen an Blut verloren hat, dann ist Plasma das Anwendungsbeispiel.
Ja. Und clevere Zuhörer fragen sich jetzt wahrscheinlich, was ist dann mit dem dritten Produkt? Wann brauche ich das? Der sogenannte Buffy-Code?
Genau, aus dem Buffy-Code wird dann erst noch das letzte Produkt, also das Pool-Thrombozytenkonzentrat, hergestellt. Und eben die Thrombozyten sind ja die Blutblättchen. Also die braucht man gerade, wenn man irgendwie zum Beispiel eine Bluterkrankheit hat. Genau, weil die Blättchen ja gerade für den Wundverschluss wichtig sind.
Also okay.
Gerade in solchen Fällen.
Mhm. Ja, mit einer Blutspende 3 Leben retten. Sebastian, dieser ganze Prozess, den wir auch gesehen haben mit dem, gehen wir da noch einmal kurz auf. Wir haben die Mitarbeiter gesehen, wir haben gesehen, welche Gerätschaften es braucht, auch hier gerade jetzt in diesem Labor, in dieser Stätte hier in Wiesentheid. Was sind so deine Aufgaben und was sind auch gerade denn, wenn wir auf diesen Prozess eingehen, auch nochmal die Möglichkeiten, also von der Anlieferung vom Blutbeutel bis halt hin zum, es geht dann wieder raus. Ist es nach 3 Tagen, nach 4 Tagen, wie lange so im Durchschnitt ist so ein, wie lange sind die bei euch?
Ja, also grundsätzlich zur ersten Frage wegen der Organisation, sag ich mal, von der Abteilung, dass wir eben die Produkte bei uns verarbeiten und die Mitarbeiter entsprechend auch natürlich qualifiziert sind, das Ganze ausführen zu können, ist das zum einen die Aufgabe, die wir halt täglich erfüllen müssen. Zum anderen für die Produkte ist natürlich wichtig, dass man speziell jetzt auch für die Krankenhäuser dann entsprechend herstellt, dass man auch vielleicht immer in den Gedanken hat, halt Produkte nicht verwerfen zu müssen, sondern entsprechend gut in die Ausgaben liefert. Und von den Verfügbarkeiten ist es ja meist so, dass wir einen gewissen Versorgungsauftrag hier bei uns haben. Also halt immer Produkte auch da haben, wenn jetzt mal Notfälle eintreten und da halt eben schnell liefern können. Produkte sind meist, wenn wir sie bei uns verarbeitet haben, innerhalb von 3-4 Tagen dann auch schon wieder entsprechend in den Krankenhäusern, um möglichst dort dann auch lange haltbar zu sein. Mhm.
Gibt es auch mal irgendwelche Notfälle, wo man dann sagt, da muss besonders hoch produziert werden, oder bekommt ihr das eher in den seltensten Fällen direkt hier an dem Standort mit?
Bei uns am Standort merkt man das meistens nicht so, höchstens wenn es jetzt wirklich großflächig ist, dass dann das Aufkommen und die Entnahmen auch gesteigert werden. Aber wir liefern ja dann an die Krankenhäuser und an unsere anderen Standorte, wo sie dann verteilt werden an die Krankenhäuser, und dort gehen die Notfälle ein. Dort sind wir als Blutspendedienst auch 24 Stunden verfügbar, dass wir das immer versorgen können.
Ja, also falls was sein sollte, könnte auch ein Transport eigentlich direkt hier, also könnte direkt herkommen und was abholen, wäre theoretisch auch möglich. Passiert selten, aber wäre möglich.
Ja, vor allem ist es ja wichtig, weil wir sagen, es ist ja auch Aufgabe für an uns als Versorger immer auf sogenannte Großschadenslagen vorbereitet zu sein. Deswegen ist es ja, sagen wir auch immer, dass wir immer Blut brauchen, auch eben um ein bisschen was vorrätig zu haben, sondern also dass es eben nicht funktioniert oder immer sehr knapp ist, wenn alles, was reinkommt, zwar gerade so ausreicht, aber direkt wieder rausgeht. Wir brauchen immer Reserven, die wir so im Rahmen dieser begrenzten Zeit überhaupt ein bisschen zurücklegen können. Und in Zeiten, in denen es halt dann knapper wird, gehen erstmal diese Reserven zurück. Und ja, wenn es dann noch knapper wird, ist ja bekannt. Mhm.
Und im Lager haben wir auch schon welche gesehen. Also da waren noch ein paar Reserven sind noch vorhanden gewesen.
Ja, wir haben hier immer ein paar Reserven und dann eben an unseren anderen Standorten auch. Und die großen Kliniken haben auch ihre eigenen Reserven dann nochmal.
Ja.
Ja, so baut sich das aufeinander auf.
Ja. Sind denn, also es gibt ja Blutpräparate, auf allem Blutgruppen, die seltener sind. Andere sind wiederum gefragter, weil sie häufiger zum Einsatz oder flexibler zum Einsatz kommen können. Spielt das bei euch auch irgendwie eine Rolle? Ihr seht ja, was reinkommt, was die Anzahl betrifft. Oder ist es eigentlich völlig erstmal egal in der Produktion? Oder ist da die Nachfrage dann doch bei manchen, sagen da manche, ja, ich möchte lieber, ja, AB ist eigentlich am besten, weil kann ich besser verwerten.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Bei den Erythrozytenkonzentraten ist null negativ so das beliebteste Präparat, weil man das allen geben kann eigentlich. Beim Plasma ist es dann eher das AB. Aber bei uns in der Produktion spielt das erstmal keine Rolle. Wir verarbeiten alles gleichwertig und
wir behandeln auch alle gleichwertig.
Ach so, ja, darauf wollte ich jetzt hinaus.
Und die Verteilung, die reinkommt, hat man ja auch bei den Patienten am Ende. Also das bildet sich ja auch ein bisschen ab. Die Blutgruppen, die häufiger gespendet werden, die häufiger vorhanden sind, die werden dann ja auch häufiger benötigt.
Ja, ja. Und gehen dann raus. Gibt es eigentlich bei euch beiden einen persönlichen Bezug zur Blutspende? Warum ihr den Job macht? Also gerade, weil er natürlich auch etwas ist. Sie haben ja auch gesehen, die Mitarbeiter hier sehr fröhlich, so was ich mitbekommen habe, machen ihren Job gerne. Und ich glaube, das ist ja auch eine gewisse Aufgabe und ein gewisser Auftrag, den man hier auch hat. So wie wir schon gehört haben, hier zu arbeiten.
Also der erste Bezug, sage ich mal, grundsätzlich bin ich auf den Blutspenden gekommen durch den Zivildienst.
Ja.
Dort konnte man natürlich viele Bereiche sich erstmal ansehen und halt auch mitbekommen, wer Blut spendet und wer letztendlich dann auch dieses benötigt. Und das lässt natürlich dann schon im Kopf Gedanken spielen. Mittlerweile durch die vielen Jahre, die ich schon hier bin, habe ich natürlich auch familiär viele Sachen erlebt, um zu sehen, dass man auch wirklich auf jedes Blut angewiesen ist.
Mhm. Anne, wie ist es bei dir als Molekularbiologin? Und ja. Du hast ja irgendwann wahrscheinlich schon mal auch genau, auch so wie du es erklärst, so wie auch bei der Führung vorhin, das ist ja eigentlich ein Bereich, den man auch gerade von der Wissenschaft her natürlich sehr gut sich herleiten kann. Das hast du ja dann auch entsprechend gemacht und dann hier in diesem Job gelandet.
Ja, mir war einfach wichtig tatsächlich, dass ich einen Job habe, wo ich weiß, wofür ich das mache, dass ich auch weiß, warum ich jeden Tag zur Arbeit gehe. Mhm. Dass ich dann Sinn mache, es macht unheimlich Spaß, weil es so vielfältig ist. Ja. Persönlichen Bezug habe ich, muss man ja sagen, glücklicherweise nicht zur Blutspende. Mhm. Ja. Gehe selber Blut spenden, daher ja. kenne ich das ganze Verfahren. Ja,
aber ja. Und es ist ja auch gut, da mal diesen Prozess jetzt so hier zu sehen. Also gerade für mich, der auch Blutspenden geht, was dann passiert. Und in der letzten Folge hatten wir ja auch unseren lieben Felix zu Gast. Und dann zu sehen, wie das dann auch ankommt, das Blut, gerade für jemanden, der dann irgendwie schwerst verletzt ist und mehrere Transfusionen braucht, sodass man dann einmal diesen Kreislauf hat. Ne, Patrick?
Ich finde das unglaublich interessant. Ich führe hier auch immer gerne Journalistinnen und Journalisten durch, weil ich glaube, das wirft nochmal ein ganz anderes Bild auf unsere Tätigkeit ja. und sieht eben, dass wir eben nicht nur, habe ich ja vorhin schon gesagt, diejenigen sind, die das Blut einsammeln, sondern wir sind Großlabor, wir sind Forschungsinstitution, da tut sich ja auch sehr viel bei uns auf diesem Themengebiet. Wir sind Großlieferant und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, dass eben das Blut nicht nur durchgereicht wird, sondern dass dazwischen auch eine sehr, sehr aufwendige, auch sehr kostenintensive Verarbeitungskette steckt, die dann viele Fragen auch beantwortet, die immer so rund um die Blutspende kursieren. Mhm. Ich glaube, wer sich das hier mal angeschaut hat, sieht das Ganze auch nochmal ein bisschen anders und sieht, was hier Großartiges auch von den Leuten vor Ort geleistet wird.
Ja, und genau diese Kosten, wir haben von Zentrifugen gesprochen, andere Gerätschaften, die Personen, die hier arbeiten, diese Kosten müssen natürlich auch gedeckt werden. Also ist ja ganz... Genau. Wäre sonst ein bisschen schwer, das zu realisieren.
Es ist ja auch immer so, dass das steht ja immer im Raum, das große Thema der Verkauf von Blutpräparaten. Und ich habe es ja schon mal gesagt in einer der vorherigen Folgen, Blut kostet natürlich kein Geld, aber das, was wir hier tun, das, was hier passiert, das kostet jede Menge Geld. Und dieses Geld müssen wir ohne irgendwelche staatlichen Zuschüsse oder Erleichterungen einfach wieder reinwirtschaften. Und das tut man eben, indem man die Blutkonserven dann gegen Geld an die Kliniken abgibt. Aber dieses System funktioniert sehr, sehr gut. In Deutschland, wir haben es ja auch schon mal gesagt, heute ist viel Wiederholung drin, aber das es kommt gut. halt eben alles ja. hier zusammen. Das ist wichtig, dass man das immer wieder unterstreicht. Wir liegen da immer noch bis zu 50% preislich unter europäischem Niveau bei gleicher hoher, extrem hoher Qualität und extrem hohen Sicherheitsstandards. Und das ist schon was, worauf man auch stolz sein kann.
Ja, und oft hilft es auch mal, die Dinge zu wiederholen. Dann versteht man sie vielleicht auch besser.
Absolut.
Vielen lieben Dank euch beiden, dass wir hier sein durften und dass wir uns alles angeschaut haben, dass ihr mit uns auch über diese Themen gesprochen habt, über eure Arbeit und viel Spaß, viel Erfolg für die Zukunft und alles Liebe, bis bald.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Interesse.
Danke sehr.
Hat auch Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben ihr Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal wie hoch die Berge, glaub an die Ziele in der Ferne. Leg Herzblut rein und greif die Sterne. Ein Architekt der Moderne. Wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern. Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern. Vielleicht morgen schon groß und nie wieder mehr klein. Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein. Das ist, was Helden tun. Das ist, was Helden tun. Was Helden tun.